ARD Sounds.
Das sind die Pottwale. Mhm. Und das ist so die Art gewesen, mit denen ich mich am meisten beschäftigt habe in dieser Zeit. Mhm. Und ja, auch die erste Art, die ich gesehen habe. Und die habe ich zum Beispiel beim Schlafen gesehen, beim Jagen, bei der Paarung. Und ein unglaubliches Highlight, was wirklich... Ja, also unfassbar ist, dass ich das gesehen habe, weil das in freier Wildbahn zu sehen, ich glaube, das erleben wirklich nicht viele Menschen, war eine Pottwalgeburt sogar.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Dominique Knoll.
Sei schneller als deine Zweifel, das sagt mein heutiger Gast. Wahltourguide Marlina Güthner ist bei mir. Herzlich willkommen.
Hallo, ja, cool, dass ich da sein kann. Ich freue mich.
Wobei, Wahlguide ist ja nicht dein einziger Beruf. Du hast ja für dein zartes Alter schon unglaublich viel gemacht. Du bist 26 jetzt, ne?
Genau. Richtig.
Was schreibst du denn in das Feld Beruf, wenn du das in irgendeinem Formular ausfüllen musst?
Oh, ich finde es total schwierig. Zum Glück muss ich nicht so viele Formulare ausfüllen in meinem Leben. Aber ich werde natürlich oft gefragt. Und es ist immer dieses Party- oder ja Grillparty-Gespräch. Und dann kommt irgendjemand, und was machst du denn? Und dann frage ich meistens, oh, hast du eine Viertelstunde Zeit? Dann würde ich mal einen kleinen Monolog führen und ein bisschen erzählen. Vielleicht würde ich Lebenskünstlerin oder sowas schreiben. Ja. Also irgendein wilder Mix. So ein Feld reicht tatsächlich wahrscheinlich nicht.
Auf alle Fälle ist es, wenn man dich fragt, ein abendfüllendes Gespräch. Wir haben jetzt auch ein bisschen länger Zeit als 10 Minuten zum Glück und können das alles in Ruhe erzählen, was du gemacht hast. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Ein Sommer zwischen Selbstfindung und Salzwasser, meine Reise zu den Walen und zu mir selbst. So heißt es, da lernen wir dich sehr gut kennen. Du teilst da auch deine Gefühle, was da oft auch davor steht vor so einer großen Veränderung in deinem Leben, weil das geht natürlich alles nicht immer nur einfach, ach ja, mache ich und dann losspaziert. Da waren schon immer mal Zweifel dabei, ne? Aber die hast du dann immer wieder überwunden. Und wir lernen sehr viel über Wale. Erinnerst du dich denn noch an dein allererstes Mal, an deine erste Walsichtung deines Lebens?
Natürlich. Ich glaube, die werde ich nicht vergessen. Es geht wahrscheinlich den meisten Menschen so, wenn man mal einen Wal sieht, dann vergisst man es nicht mehr. Es war 2023 im Mai auf den Azoren und wir waren für eine Woche im Urlaub dort mit meinem damaligen Freund und wir sind aufs Meer rausgefahren, um Wale zu sehen. Also es war eine Walbeobachtungstour, es war tatsächlich das Ziel, auch einen Wal zu sehen. Und ich weiß noch, ich war total aufgeregt, habe mich auch selber schon so ein bisschen gefragt, warum ist es mir jetzt so wichtig, diesen Wal zu sehen, aber ich war total aufgeregt und habe es mir ganz arg gewünscht. Und wir sind aufs Meer rausgefahren mit diesem kleinen Speedboot und schon alleine diese Fahrt war total aufregend und total toll. Ich liebe das Meer, seit ich ein Kind bin. Ja, einfach diese Salz im Gesicht, das Meerwasser im Gesicht, den Wind, die Wellen, diese Schnelligkeit von dem Boot. Und wir haben Delfine gesehen und der Wal hat aber ein bisschen auf sich warten lassen. Das hat fast bis zum Ende der Tour gedauert. Im Buch ist es auch beschrieben, der Moment. Irgendwann wurde das Boot aber langsamer und der Guide meinte, okay, hier in der Gegend haben wir einen Wal gesehen. Und es war ein Pottwal. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nichts über Wale. Ich wusste nicht mal, dass es verschiedene Walarten gibt. Für mich war Wal einfach Wal. Ich wollte irgendeinen Wal sehen, whatever. Diese Pottwale, die bleiben aber super lang unter der Oberfläche, 40 bis 50 Minuten. Und der Guide meinte dann auch, okay, wir haben nicht so viel Zeit. Wir können jetzt noch so 10, 20 Minuten warten oder so. Und dann müssen wir wieder umdrehen. Das heißt, wir haben alle gehofft, hatten dann Glück. Der Pottwal ist an der Oberfläche erschienen.
Was hast du gesehen von ihm?
Am Anfang gar nichts. Also der Guide meinte, okay, Pottwal auf 11 Uhr, weil man benutzt dann das Boot wie eine Uhr und sagt zum Beispiel 1 Uhr, 2 Uhr, 11 Uhr, um zu zeigen, wo das Tier sich befindet.
Wenn man Süd-Südwest sagen würde, wäre ich auch raus.
Genau, dann kommen wir nicht weit. Das heißt, es ist ein ganz simples System. Und ich habe am Anfang nichts gesehen, habe auch total Panik bekommen, weil man muss sich vorstellen, das ist 50, 100, 150 Meter weit weg, weil man hält Abstände zu den Tieren. Dann habe ich so ein bisschen einen Schimmer gesehen, diesen Blas und einen Teil vom Rücken und habe aber total Panik bekommen, weil ich dachte, oh Gott, dieser Wal taucht jetzt ja gleich wieder ab und ich habe noch gar nichts gesehen. Und dann meinte der Guide zum Glück, dieser Pottwal bleibt jetzt so 10 Minuten an der Oberfläche. Das heißt, ihr habt Zeit und dann konnte ich mich ein bisschen entspannen. Und man sieht gar nicht so viel, wenn das eine normale Pottwalsichtung ist, wenn die an der Oberfläche sind zum Atmen, wie es da der Fall war. Aber trotzdem war es total beeindruckend, einfach zu wissen, dieses riesige Tier ist da. Man sieht den Blas, wenn man Glück hat, hört man auch den Blas, wenn man nah genug dran ist.
Den Blas, du meinst dieses Loch?
Der Blas ist, wenn die ausatmen.
Genau.
Wenn die ausatmen, das nennt sich der Blas.
Ah, okay.
Und da sieht man dann das kondensierte Wasser,
genau,
und die warme Ausatmenluft,
ja,
als so eine Fontäne.
Ach, schön, ja.
Genau. Ich hatte das Gefühl, dieses Tier war total ruhig und friedlich und es hat sich so ein bisschen auf mich übertragen. Mhm. Und am Ende ist sie dann abgetaucht und man hat die große Schwanzflosse gesehen. Und das war dann so ein richtiger Wow-Moment. Mhm. Und alle haben natürlich gerufen und geklatscht und sich gefreut. Und ich auch.
Wir hören hier im Hintergrund übrigens immer einen kleinen Begleiter. Du hast deinen Hund heute mitgebracht, ne? Die Lotti, oder?
Ja, genau. Und ich sag immer, sie ist total ruhig, total still und das ist sie normalerweise auch. Aber natürlich in den Momenten, ist ja immer so mit Kindern, glaube ich auch,
exakt,
in den Momenten, wo man es dann braucht, da fiepst sie dann natürlich.
Also wenn sie es fiepsen hören, dann ist das die Lotti und ja, alles gut bei uns. Sag mal, Marlina, und dann bei dieser ersten Wahlsichtung, die du gerade so schön beschrieben hast, da hat sich dann irgendwie ein Schalter bei dir umgelegt, ne?
Ja, total. Also es war einfach ein super beeindruckender Moment und ich war einfach so glücklich, auf diesem Boot zu sein, auf diesem Meer zu sein. Und ich erzähle oft diese Geschichte von diesem Moment, wo ich den ersten Wal gesehen habe, mhm, und dass sich von da aus alles entwickelt hat. Aber es ist natürlich nicht wirklich so. Es ist natürlich so, dass sich vorher schon ganz viel entwickelt hat. Und dann auch, dass es nicht so war, dass ich in diesem Moment dann meine nächsten 2 Jahre direkt vor mir gesehen habe. Mhm. Aber ich hatte die erste Idee, weil als wir vom Boot runtergestiegen sind, habe ich ein Plakat gesehen, wo nach Praktikanten gesucht wurde. Und damals dachte ich dann, wow, das wäre doch super cool, so wie dieser Guide. Da war auch ein Praktikant nämlich noch dabei, der auf diesem Boot saß, einfach Fotos von den Walen gemacht hat, auf diesem kleinen Boot den ganzen Tag auf dieser verrückten kleinen Insel mitten im Atlantik. Und da dachte ich, das wäre doch eine coole Idee. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, mit dem du eingestiegen bist,
ja,
nämlich sei schneller als die Zweifel.
Ja.
Und ich habe dann gleich am ersten Tag noch eine E-Mail geschrieben, um mich einfach mal zu bewerben.
Und wie du dann deinen Weg dahin gefunden hast, das erklären wir natürlich heute, Alice. Jetzt darfst du erstmal deinen Lebenslauf vorlesen, liebe Marlina. Den kriegt jeder Gast.
Oh, das ist ja interessant.
Das darfst du jetzt hier selber machen.
Okay. Ich heiße Marlina Güthner und glaube fest daran, dass ich all meine verrückten Träume leben kann. Egal, ob als Tourguide für Wahlbeobachtungen, als Pistenretterin oder digitale Nomadin. Meine Berufe haben immer auch mit dem Sammeln von Erinnerungen zu tun. Natürlich gibt es Ängste, Heimweh und Bedenken. Aber mein Trick ist, schneller als die Zweifel zu sein. Geprägt haben mich meine Bullaby-Kindheit zwischen Pferden und Wald, eine Begegnung mit einer Pottwaldame und die Demut und Dankbarkeit, die ich als Rettungssanitäterin empfinde. Heute möchte ich mit meinen Geschichten Menschen ermutigen, ihren eigenen Weg zu finden. Meiner führt mich hoffentlich demnächst in die Antarktis. Denn da liegt mein nächstes großes Ziel.
In die Antarktis, oh Mann. Du bist ja in Schwäbisch Hall geboren und es war jetzt nicht so, dass du eine Abenteurerfamilie hattest und nur im Wohnmobil aufgewachsen bist, oder? Du hast da schon ganz schön dörflich behütet gelebt als Kind.
Ja, ich würde sagen, es war ein Mix tatsächlich. Also ich bin sehr behütet aufgewachsen. In wirklich Bullerbü-Kindheit trifft es ganz, mhm, gut. In einem Dorf mit 10 Häusern. Also total malerisch und auch klein. Aber das Abenteuer war trotzdem auch da. Weil ich bin zum Beispiel jeden Sommer mit meinen Eltern mit dem Wohnmobil nach Portugal gefahren. Mhm. Habe meine Kindheit dort eben an der Westküste von Portugal verbracht. Und ich hatte auch schon immer so ein bisschen eine Weltenbummler-Familie schon. Also es war jetzt nicht total abwegig, dass da ein bisschen Abenteuer auch mit dazu gemischt wird.
Gab es denn da in deiner Familie oder Verwandtschaft irgendwie so eine Art Role Model, jemand, der auch raus ist in die Welt?
Also ich glaube als Kind, mein Papa, der hat mir immer erzählt, wie er nach Indien getrampt ist. Mhm. Und dann auch im Campervan gelebt hat und in Griechenland unterwegs war. Ich glaube, das hat mich schon geprägt als Kind, diese Geschichten. Und sonst auch, meine Schwester lebt in Chile, meine eine Cousine lebt in Australien. Das heißt, die Weltenbummler Role Models waren schon da auf jeden Fall.
Und das Meer hatte da auch schon eine ganz große Anziehung auf dich als Kind schon, ne? Als ihr da immer in Portugal wart.
Total. Also ich liebe das Meer. Ich komme jetzt ja gerade auch aus Portugal, war jetzt 2 Monate da. Und habe mich auch wieder daran erinnert, es war schon als Kind so, dass ich es einfach geliebt habe, am Meer zu sein, aber vor allem auch im Meer zu sein und in diesen Wellen zu hüpfen und stundenlang einfach im Wasser zu planschen. Und ich finde auch, ja, einfach den Sonnenuntergang am Meer ist immer meine Regel, wenn ich in Portugal bin, nie einen Sonnenuntergang zu verpassen. Ich finde, es ist eine ganz große Faszination, aber auch, ja, voll die Kraftquelle für mich. Also so, ich habe schon seit ich ein Kind bin das Gefühl, ich ziehe total viel Energie daraus, wenn ich einfach am und im Meer bin.
Und du hast auch nie Angst gehabt oder so, weil es gibt ja viele Kinder, die dann, wenn sie das erste Mal irgendein Lebewesen sehen oder so, dass die da rumquietschen. Das war bei dir nie so.
Ich müsste jetzt meine Eltern fragen, meine ganz, ganz junge Kindheit, aber ich erinnere mich jetzt nicht. Ich habe immer in den Wellen auch gespielt und ich erinnere mich noch an dieses Gefühl, weil die Westküste in Portugal hat echt starke Wellen. Und ich erinnere mich noch an dieses Gefühl, wenn man von dieser Welle umgeschmissen wird und dann als Kind so ein paar Mal rumgeschleudert wird, über den Sand einmal gezogen wird. Und das passiert mir jetzt manchmal auch beim Surfen und dann denke ich mir so, ach, Kindheit.
Das ist was anderes, als an der Adria zu baden. Ne? Stimmt allerdings. Die Schule hast du ziemlich gut durchgezogen, mit 17 schon Abitur gemacht. Hattest du denn irgendeinen Plan nach dem Abi?
Ich hatte nicht so einen richtigen Plan. Also mein Plan war, reisen zu gehen. Ich wollte unbedingt reisen gehen. Und am Anfang dachte ich schon, dass ich vielleicht studieren gehe in irgendeine Stadt. Aber ich hatte jetzt keinen konkreten Plan. Der erste Plan war dann, okay, ich möchte reisen gehen und raus in die Welt.
Was hast du da gemacht? Welche Reise?
Ja, es ist dann ein bisschen anders gekommen. Ich wollte eigentlich länger reisen gehen, hatte aber dann einen Autounfall und einen Todesfall in der Familie. Und dann habe ich ein bisschen Zeit gebraucht, um mich erstmal wieder zu sammeln. Und war dann 3 Monate in Asien, also in Vietnam und in Kambodscha mit dem Roller unterwegs.
Dieser Autounfall und der Tod deiner Oma war das ja, der damals passiert ist. Das waren ja so die ersten Einschläge in deinem Leben, kann man eigentlich sagen, das vorher sehr behütet war. Hast du denn da irgendwelche Seiten an dir entdeckt, die du vorher noch nicht kanntest? Weil das ist ja schwer, mit sowas umzugehen in so jungen Jahren, gerade wenn man da eine enge Bindung hat zur Oma und so weiter. Hast du dich da auch nochmal neu oder anders kennengelernt?
Ja, auf jeden Fall. Also es war auf jeden Fall eine sehr schwierige Zeit für mich, weil ich eben davor dieses Vertrauen ins Leben hatte und immer dieses Gefühl von am Ende wird alles gut. Und es war das erste Mal, dass was passiert ist, dass ich das Gefühl hatte, okay, vielleicht doch nicht. Vielleicht passiert das Leben doch nicht für mich, sondern vielleicht auch gegen mich. Und es war, glaube ich, für mich vielleicht auch so schlimm, weil es mein ganzes Weltbild total erschüttert hat. Ich glaube, gerade wenn man mit jemandem natürlich eine sehr enge Bindung hat, dann ist so ein Verlust auch sehr groß. Vor allem, wenn man jung ist, vielleicht aber auch, wenn man älter ist, kann ich jetzt noch nicht so beurteilen. Im Nachhinein würde ich sagen, dass ich total viel gelernt habe in der Zeit, weil ich mich danach sehr viel mit mir selber beschäftigt habe. Ich habe in der Zeit das erste Mal Coachings gemacht und habe mir auch Hilfe geholt und habe dabei total viel über mich selber gelernt. Es hat mich zum Beispiel motiviert, dann selber auch eine Ausbildung in dem Bereich zu machen. Ich glaube, es war auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, dann nach der Reise, ich möchte einen Rettungsdienst. Und auch etwas, das ich heute oder die letzten Jahre auch immer wieder noch denke und warum ich, glaube ich, auch so sehr darauf bedacht bin, mein Leben zu leben und meine Chancen zu nutzen und die Dinge zu tun, weil ich glaube, diese Selbstverständlichkeit ein bisschen weggegangen ist. Und dann habe ich auch gelernt, man kann sich das Vertrauen ins Leben dann auch wieder zurück erkämpfen oder erarbeiten.
Ja, das ist ja das schönste Learning daraus dann, ne? Dass es gut weitergehen kann, auch wenn Sachen passieren, die einen erstmal den Boden wegziehen. Ne?
Total.
Ja. Du hast ja ein freiwilliges soziales Jahr gemacht im Rettungsdienst. Wie waren denn da deine Erfahrungen? Weil das ist ja schon eine ganz andere Welt gewesen, ne, in die du da gekommen bist.
Ja, total. Also ich fand so den medizinischen Bereich schon immer interessant. Ich dachte damals, vielleicht studiere ich auch Medizin. Das habe ich dann schnell verworfen, als ich dann in ein paar Kliniken und Praxen mal zu Gast war. Weil ich glaube, was mich schon immer so ein bisschen gekitzelt hat, war dieses Abenteuergefühl und dieses, es ist eben nicht langweilig und eintönig und jeder Tag ist gleich, sondern es ist abenteuerlich und es ist natürlich im Rettungsdienst auch so, weil du natürlich nie weißt, was der Tag bringt. Wenn du morgens da um 7 aufschlägst, dann weißt du nicht, ob du 10 Stunden Kaffee trinkst oder ob du 10 verschiedene Einsätze hast und was für Leute du triffst und was für Situationen. Ich werde jetzt im August, September auch wieder im Rettungsdienst arbeiten, wenn ich hier in Deutschland bin und freue mich total drauf, weil es ist für mich auch was mich immer wieder in die Dankbarkeit und in die Demut so ein bisschen bringt, ich lebe so ein verrücktes Leben und dann bin ich mit irgendeiner Kokosnuss beim Surfen in Sri Lanka und irgendwo auf der Welt unterwegs und sehe Buckelwale. Ich habe das Gefühl, es hilft mir so ganz gut, die Füße wieder auf den Boden zu bekommen und so ein bisschen Dinge auch in Relation zu setzen und so ein bisschen Dankbarkeit für mein eigenes Leben zu bekommen. Und dann lernt man natürlich auch viel mit den Menschen und in den Situationen. Aber klar, am Anfang mit 18, es war auch herausfordernd, logisch.
Was war denn da so eine Situation, an die du dich erinnerst, die dich da besonders herausgefordert hat?
Also ich glaube, dass es für mich so ein bisschen wie Schocktherapie war, weil ich hatte nach dieser Zeit, nach dem Tod von meiner Oma und auch nach dem Autounfall auch viele Ängste. Also ich weiß jetzt nicht, ob man es als Angststörung diagnostizieren konnte, aber auch immer wieder so Panikmomente und Angstmomente. Und das hatte ich am Anfang dort auch. Also so diese Überforderungsmomente, wenn du natürlich dann mit irgendwelchen Menschen in Situationen bist, denen es nicht gut geht. Ich erinnere mich zum Beispiel an meinen ersten Einsatz, dass wir zu einem Schlaganfall gefahren sind und dass ich einfach Angst hatte davor, eine Person auch in einer schlimmen medizinischen oder einer kritischen Situation zu sehen. Und dann ist es aber auch toll zu sehen, dass man vielleicht helfen kann, dass man Sachen machen kann in dem Moment, um zu helfen. Und auch habe ich für mich gelernt, dass ich in diese berufliche Rolle dann gehen kann und da mich dann auch abgrenzen kann.
So eine Professionalität dann entwickelst.
Genau.
Du bist ja mit deinem Freund, glaube ich, nach dem Abi zusammengezogen, oder?
Genau.
In Dinkelsbühl. Hattet ihr denn damals eine gemeinsame Zukunftsvision?
Ja, ich glaube, die Zukunftsvision hat sich immer wieder geändert. Aber für mich persönlich war, glaube ich, schon immer meine Zukunftsversion, am Meer zu leben irgendwann.
Und hatte er die auch?
Er hatte die nicht so sehr und irgendwann hatte er sie dann auch ein bisschen übernommen.
Ah, du hast ihn inspiriert.
Ja, genau.
Aber erstmal wart ihr da also in Mittelfranken in eurer Wohnung und ihr habt dann zusammen, seid ihr dann losgezogen auf Reisen. Du hast über 20 Länder, glaube ich, bereist mit ihm und warst digitale Nomadin, so heißt das ja jetzt so schön. Das heißt, du hast mit dem Laptop gearbeitet und was hast du da gemacht?
Also er hat im Finanzbereich gearbeitet, selbstständig und ich bin damit eingestiegen praktisch. Es war so ein bisschen eigentlich nicht das, was ich beruflich machen wollte. Ich glaube, das war auch nicht so eine eigene Entscheidung, aber es hat mir für diese Jahre total viel ermöglicht. Das hat mir total viel Freiheit gegeben, eben online zu arbeiten, selbstständig zu sein. Und es hat dann mit Corona angefangen, dass wir auch online gearbeitet haben, dann eben auch reisen zu können und von überall aus zu arbeiten. Was auch total cool war, durch diese Selbstständigkeit war ich auch ein bisschen dazu aufgerufen, mich viel mit mir selber zu beschäftigen. Also viel mit Persönlichkeitsentwicklung, viel mit meinen eigenen Zielen und Träumen, was mir denn wichtig ist, wie ich so funktioniere. Weil da lernt man ja auch nochmal viel über sich selber, wenn man dann aus einer Schule kommt, wo man ja einen Stundenplan hat sein ganzes Leben und plötzlich ist man selbstständig und niemand gibt einem morgens einen Arschtritt, sondern wenn man halt nicht erscheint, dann funktioniert es halt auch nicht und dann verdient man auch nichts. Und es war auch eine Zeit mit super vielen Auf und Abs, aber ich glaube, ich habe viel gelernt, auch so auf eigenen Beinen zu stehen, mich selber irgendwie zu strukturieren. Und das war total cool.
Das klingt ja eigentlich nach einem Traumleben, ne? Du bist mit dem Mann, den du liebst, auf der ganzen Welt unterwegs. Ihr könnt arbeiten, wo auch immer ihr wollt. Seid total unabhängig. Warum hast du damit aufgehört?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, in meinem Buch thematisiere ich auch so diese Frage, dass ich so ein bisschen Angst davor habe, dass ich vielleicht zu undankbar bin und dann was anderes mache. Also es war auf jeden Fall ein Traumleben und ist, glaube ich, auch ein Traumleben, unterwegs zu sein und zu sagen, ich arbeite online und ich reise. Und irgendwie hatte ich immer so dieses Gefühl, da ist noch mehr. Ich hatte immer dieses Gefühl, ich möchte ein großes Abenteuer erleben, wollte zum Beispiel auch schon immer Bücher schreiben, aber ich hatte immer so eine Vision von mir oder die hat sich so herausgestellt von irgendwie einer Person, die verrückte Abenteuer erlebt. Und ich hatte auch so das Gefühl, dieses am Laptop sein, es hat mir irgendwie nicht mehr so viel Sinn gegeben. Und ich glaube, ich meine, wer weiß, ich bin jetzt 26, was ich in 10 Jahren sage, mal gucken.
Da bin ich aber wirklich sowas von gespannt, wie deine Reise noch weitergeht.
Total. Aber es ist irgendwie auch so, vielleicht ist es auch einfach sich ausprobieren in den 20ern. Vielleicht ist es einfach mal ganz viele verschiedene Eisen ins Feuer, ganz viele verschiedene Dinge und einfach mal gucken, was passiert. Ich habe einfach gemerkt, ich glaube, das ist nicht mehr das, was ich machen möchte. Ich glaube, ich will mich auf das konzentrieren, was mir Spaß macht. Und ich habe auch dann aufgehört, ohne wirklich einen neuen Plan zu haben. es hat auch von außen so ein bisschen gewirkt, wie du jetzt gefragt hast. Ja. Wieso hast du damit aufgehört? Aber es war einfach mein Bauchgefühl und ich glaube schon dran, dass man immer auf sein Bauchgefühl hören sollte.
Aber bei dir steht schon auch immer dahinter Neugierde auf was Neues und auch dieses Streben nach einem großen Abenteuer. Das war schon immer auch im Rucksack bei dir, ne?
Ich glaube schon, ja.
Das war wahrscheinlich auch ein Grund, dass du das dann beendet hast. Du hast ja in deinem Leben schon viele Dinge angefangen, durchgezogen, aufgehört. Ist es bei dir dann manchmal auch das Gefühl, bei etwas gescheitert zu sein? Oder machst du da einfach dein grünes Häkchen dran und sagst, okay, habe ich gemacht, war schön, jetzt kommt was Neues?
Es hat sich ein bisschen verändert. Also ich glaube, ich hatte lange dann eher das Gefühl, gescheitert zu sein. Ich glaube, es wird einem ja auch von außen eher so suggeriert, dass man irgendwas macht und dann macht man es nicht für immer und dann ist es irgendwie gescheitert. Ich habe da ein Buch gelesen, das heißt, du musst dich nicht entscheiden, auch wenn du 1000 Träume hast. Das hat mir sehr...
Es wurde extra für dich geschrieben.
Es wurde extra für mich geschrieben. Also wirklich, ich habe damals wurde mir empfohlen in der Coaching-Ausbildung von einer Mitstudentin da. Und ich habe die ersten Seiten dann gelesen und habe tatsächlich geweint, weil ich mir so dachte, wow, dieses Buch wurde für mich geschrieben. Und da hat sich das so ein bisschen verändert, weil... Die Frage ist ja immer, was wollte ich erreichen? Und ich glaube, wenn man natürlich ein Ziel hat und dann erreicht man das nicht, dann fühlt man sich auch, als wäre man gescheitert oder vielleicht ist man das auch. Mhm. Aber vielleicht war das Ziel ja gar nicht, für immer jetzt im Rettungsdienst zu arbeiten, sondern vielleicht ist ja das Ziel irgendeine Erfahrung, ist irgendein Learning, ist irgendein Skill, ist eine coole Zeit.
Und das bringt dich dann ja auch immer wieder woanders hin.
Und es bringt einen woanders hin. Ja. Und ich glaube, ich habe versucht so ein bisschen, nicht jetzt zu sagen, ich verändere mich, sondern ich verändere die Perspektive. So ein bisschen, ja, ich weiß es nicht, versuche mir dann die Sachen auch so ein bisschen hinzudrehen, dass es am Ende so ist, wie es mir gefällt. Das ist auch eine Eigenschaft auf jeden Fall.
Ein Talent,
so mache ich das auf jeden Fall ein bisschen.
Und was ich ja auch ganz cool finde, wenn du ja Lust hast auf was Neues, zum Beispiel jetzt im Winter Skifahren zu gehen. Du wolltest mehr Skifahren gehen und dann buchen sich andere halt einen Skiurlaub, aber du sagst dir, okay, wie kriege ich denn das hin, damit ich das auch finanzieren kann und suchst dir dann da einen Job. Ne? Das hast du letzten Winter in Tirol gemacht.
Ja, richtig. Ich meine, es ist ja auch immer ein Thema, wie finanziert man so sein Leben? Und wenn man natürlich sagt, ach, ich arbeite nur manchmal und dann nur ein bisschen und dann mal mit Wahlen und mit portugiesischem Gehalt, dann ist es natürlich auch anders, als wenn man sagt, okay, ich arbeite 12 Monate und habe vielleicht nur 30 Tage Urlaub. Das konnte ich mir immer nicht so gut vorstellen. Und dann ist es ganz gut, wenn man kreativ wird. Und ich hatte eben so diese Idee, wenn ich meine Zeit so verbringe, wie ich sie verbringen möchte, dann zum Beispiel in diesem Fall skifahrend, dann ist es ja eigentlich cool, wenn ich währenddessen noch was verdiene, dann habe ich nicht so viel zum Ausgeben. Aber dafür braucht man natürlich dann die Zeit und das Commitment zu sagen, ich mache das jetzt mal 3 Monate. Aber ja, es war sehr spontan. Genau.
Und was hast du da gearbeitet dann?
In der Pistenrettung.
Ach so, und das kann man einfach so machen, ja, weil du Rettungsdienst gemacht hast oder warum?
Ich glaube immer, dass man alles einfach so machen kann. Ich glaube, da werden andere Leute andere Meinungen haben.
Gut, Herzchirurgie würde ich jetzt mal rausnehmen.
Herzchirurgie vielleicht nicht. Also es gibt schon ein paar Sachen, tatsächlich ja. Mhm. Aber es gibt viele Sachen, die ich glaube, dass man die auch einfach so machen kann. Es wäre in diesem Fall natürlich gut, Skifahren zu können.
Von Vorteil, ganz klar.
Und der Rettungssanitäter hat mir da auch geholfen. Und es gibt aber auch dort Unterschiede. Also ich war zum Beispiel jetzt... hatte ich 2 Pisten, die ich mitbetreut habe, habe aber auch am Lift geholfen, hatte auch mal Leerzeiten zwischendrin. Es gibt natürlich da auch unterschiedliche Level und unterschiedliche Skigebiete und auch deutlich anspruchsvollere Stellen noch. Also ich glaube, da muss man dann vielleicht schon auch klein anfangen und nicht jetzt direkt mit dem schwierigsten Level einsteigen.
Ja, ja. Du hast uns ja vorhin schon erzählt am Anfang unseres Gesprächs von deiner ersten Wahlbegegnung. Du wolltest dann also ein Wahltour-Guide werden. Und das war ja erstmal ein bisschen holprig, ne? Also du bist da quasi zurückgekommen und dann hast du erstmal eine Bewerbung geschrieben für ein Praktikum.
Ja, richtig. Also es war holprig. Ich habe eine E-Mail geschrieben und dann 1-2 Monate später, da kam dann nicht so viel, habe ich eine Bewerbung geschrieben auf eine Ausschreibung dann tatsächlich auch von der gleichen Firma. Und da habe ich dann aber erstmal eine Absage bekommen.
Und wie ist das für dich? Wie gehst du damit um, wenn mal was nicht klappt? Weil sonst liest sich dein Leben so, klappt das meiste eigentlich.
Ich glaube, ich werde jetzt immer besser damit umzugehen, wenn was nicht klappt. Da war ich da auch noch nicht so gut darin, weil ich dann trotzdem, wie auch viele Menschen, glaube ich, dann als erstes diesen Impuls hatte, oh, vielleicht soll es ja doch nicht sein, vielleicht bin ich ja nicht qualifiziert dadurch, dazu, vielleicht ist es ja ein Zeichen, ich sollte lieber was anderes machen. Aber ich glaube, ich schreibe im Buch auch einen Satz, der geht ungefähr so, vielleicht geht es gar nicht darum, was man irgendwie machen sollte, sondern darum, halt für seine Träume zu kämpfen. Mhm. Und da glaube ich schon dran. Also ich glaube dran, dass man auch manchmal viele Sachen machen muss, um was zu erreichen. Und ich glaube...
Lotti hat sich kurz gemeldet.
Ich glaube, die schläft.
Die schnarcht ein bisschen.
Ja.
Und was ich total beeindruckend finde, also du hast da dich nicht entmutigen lassen, obwohl du auch Angst hattest. Da ging es vor allem um die Trennung von deinem damaligen Freund Lutz und von deinem Hund Lotti. Das war ja für dich, glaube ich, das Allerschlimmste. 6 Monate, so weit weg, ganz alleine, ohne deine Liebsten, ne?
Total. Mhm. Also das war total schwierig. Also einmal diese Absage und dann zu sagen, okay, ich schreibe jetzt nochmal Bewerbungen. Das war das eine. Da habe ich dann auch mal 20 oder 30 Bewerbungen geschrieben und wirklich alles gemacht, was ging. Aber schlimm war es dann eigentlich, als die Zusage kam vor allem. Weil da kam dann wirklich die Angst. Also davor war das ja ein hypothetischer Plan. Und dann, als es real geworden ist, ging es genau darum. Einmal für mich war es auch total herausfordernd, mich 6 Monate dazu zu committen, auf dieser Mini-Insel zu leben.
Vielleicht kannst du es noch mal ganz kurz verorten, diese Inseln. Pico heißt die, ne?
Genau.
Und die ist nicht sehr groß, 42 Kilometer lang, 15 breit, 14.000 Einwohner.
Korrekt.
Also es ist nicht sehr groß und es ist sehr weit weg und es ist einfach eine kleine Insel. Und da warst du dann, bist du alleine als junge Frau hingedüst.
Genau, ja, hingeflogen. Und das war genau eine kleine Insel, von der man sich auch nicht so wegbewegen konnte, was für mich als Weltreisende gar nicht so einfach war. Und dann vor allem dieses Alleinegehen, alleine hingehen ohne jetzt den Mensch und den Hund, die mir sonst natürlich auch viel Safety geben. Mhm. Und es war für mich in allen Bereichen ein riesiger Sprung aus der Komfortzone. Also ich hatte total viel Angst auf jeden Fall.
Wie waren deine ersten Eindrücke dann auf der Insel?
Ja, also der erste Moment war ein bisschen schwierig, weil das Flugzeug konnte nicht landen.
Oh, schön.
Und dann hieß es schon von den Nebensitzenden im Flugzeug, ah ja, es passiert hier öfters, wenn wir Pech haben, müssen wir wieder die 3 Stunden zurück nach Lissabon fliegen. Das war dann zum Glück nicht der Fall. Ich wurde mit sehr viel Nebel und Regen auf dieser Insel empfangen, aber ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt. Also es hat lange gedauert, bis ich wirklich so mein Herz auch ein bisschen an den Ort verloren habe. Aber ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt und ich habe in einem Haus mit am Ende dann 4 anderen Mädels gewohnt. Das war mein großes Glück, weil ich da eben so meine Mitstreiterinnen gefunden habe. Und ich glaube, das ist natürlich immer total wertvoll, wenn man Leute hat, die gleichen Sorgen haben, die gleichen Herausforderungen und dann einfach nicht mehr allein ist, sondern halt gemeinsam.
Die Azoren, das ist ja ein Hotspot für Walsichtungen und du bist da 6 Monate dann ja mit rausgefahren, mehrmals am Tag mit Touristen zum Wale anschauen. Nimm uns doch mal mit raus aufs Meer. Wobei hast du denn Wale beobachtet?
Also ich habe in dieser Zeit 18 verschiedene Arten von Walen und Delfinen gesehen und war eigentlich jeden Tag mehrere Stunden auf dem Meer. Das heißt, ich habe unglaublich viel Verschiedenes gesehen. Einmal verschiedene Arten, zum Beispiel die lustigen, verspielten Fleckendelfine. Die sind für mich so eine Art, die ganz viel Freude versprühen. Dann zum Beispiel Blauwale, die größten Tiere, die wir auf unserem Planeten haben und jemals hatten, die natürlich unglaublich beeindruckend und gigantisch sind.
Weißt du, wie groß ein Blauwal ist?
Ja, die können bis zu 32 Meter werden. Also total riesig.
Ja.
Einer meiner Lieblingsfakten ist immer, dass allein die Zunge von einem Blauwal so schwer werden kann wie ein Elefant, also wie unser größtes Landsäugetier.
Das ist wirklich beeindruckend. Und hast du denn auch mal die so in Aktion erlebt? Was weiß ich, beim Liebesspiel oder beim Kämpfen oder sowas? Sieht man sowas auch bei Walsichtungen?
Total. Also wenn man jeden Tag draußen ist und vor allem auf den Azoren, dann gibt es eine Art, die man fast jeden Tag sieht, schon sehr häufig, das sind die Pottwale. Mhm. Und das ist so die Art gewesen, mit denen ich mich am meisten beschäftigt habe in dieser Zeit. Mhm. Und ja auch die erste Art, die ich gesehen habe. Die habe ich zum Beispiel beim Schlafen gesehen, beim Jagen, bei der Paarung. Und ein unglaubliches Highlight, was wirklich ja, also unfassbar ist, dass ich das gesehen habe, weil das in freier Wildbahn zu sehen, ich glaube, das erleben wirklich nicht viele Menschen, war eine Pottwalgeburt sogar.
Wow, da warst du dabei. Und wie paaren sich Wale? Wie läuft das ab?
Also es kommt auch ein bisschen drauf an. Bei den Pottwalen ist es so, dass die weiblichen Tiere in Gruppen zusammenleben. Mhm. Also mit Jungtieren, und die weiblichen Tiere, die leben in Gruppen, gerade rund um die Azoren. Und die männlichen Tiere, die sind alleine unterwegs ab einem gewissen Alter. Das heißt, meistens habe ich auch nur weibliche Tiere gesehen. Und ab und zu kam aber dann mal ein Pottwalbulle vorbei. Die kommen dann aus kälteren Gewässern. Ja, in der Pottwalfamilie von weiblichen Pottwalen war auf jeden Fall Aufruhr, kann ich dir sagen. Der Pottwalbulle paart sich da nämlich auch mit verschiedenen Pottwaldamen unter der Oberfläche. Also man sieht dann gar nicht so viel davon. Mhm. Aber man sieht eben, wie die, oder ich habe gesehen, wie die männlichen Tiere angekommen sind. Ich glaube, es waren zwei in dem Fall. Und die sonst so ruhige und friedliche Pottwalfamilie, die eben sehr viel jagen und sehr viel ruhen, in Aufruhr waren, aus dem Wasser gesprungen sind, total viel kommuniziert haben. Das ist dann natürlich super cool zu sehen.
Da muss man Abstand halten, wenn so ein Wal mal raushüpft und wieder landet, oder? Das kommt es mehr ins Schaukeln.
Auf jeden Fall. Da muss man Abstand halten, sollte man aber natürlich sowieso, um die Tiere zu respektieren, gerade auch auf den Azoren. Ja. Das ist ein wichtiges Thema und da gibt es zum Glück auch viele Regeln, was diese Abstände angeht. Mhm. Das heißt, man ist immer 100 Meter von den Walen entfernt. Das heißt, dass einer auf dich draufspringt, ist sehr unwahrscheinlich.
Okay, bin ich beruhigt. Und wie schläft ein Wal?
Ja, es kommt auch drauf an. Es gibt ja über 90 verschiedene Arten von Walen und Delfinen. Die Pottwale zum Beispiel, die schlafen so 10, 15 Minuten am Tag, schätzungsweise.
Am Tag?
Also nicht so viel. Die machen so Powernaps.
Okay.
Und hängen im Wasser oder stehen im Wasser eigentlich so senkrecht.
Mhm.
Total interessant zu sehen. Dann stehen die so senkrecht. Es gibt Unterwasseraufnahmen davon, kann man googeln. Mhm. Und ich habe das auch gesehen, da hat dann oben noch so ein bisschen der Kopf manchmal rausgeschaut. Aber zum Beispiel Delfine und auch andere Walarten, die schlafen nur mit der einen Hälfte von ihrem Gehirn. Das heißt, die schwimmen weiter, langsam, aber können auch weiter schwimmen, weil die schlafen nur mit der einen Hälfte und wechseln dann, weil die haben eine bewusste Atmung und müssen eben bewusst bleiben, um weiter zu atmen. Wir atmen ja weiter im Schlaf. Wir müssen nicht jetzt überlegen, wir wollen atmen, aber die schon, die müssen entscheiden, okay, ich komme nach oben, um zu atmen.
Mhm.
Das heißt zum Beispiel, die Delfine, die haben dann auch ein Auge zu oft und eins offen und schlafen mit der einen Hälfte.
Wäre das praktisch, wenn wir beim Schlafen Bad putzen könnten, oder? Dann können wir es gleichzeitig mit erledigen.
Ja, da können wir natürlich noch viel lernen. Soweit sind wir leider noch nicht.
Du warst ja auch in Australien und da bist du auch mit Walen geschwommen. Was waren das dann für Wale? Auch Buckelwale?
Ja, das eine waren Pottwale.
Pottwale.
Aber Australien waren tatsächlich Buckelwale. Das stimmt.
Und wie war das? Also bist du da wirklich an denen dran gewesen? Wie weit warst du von denen entfernt?
Ja, also ich war in Australien, weil ich dann im Jahr danach weiter mit Walen arbeiten wollte. Und genau das, was ich mit den Pottwalen hatte, nämlich so viele verschiedene Individuen, so viele verschiedene Verhalten zu sehen, das Gleiche wollte ich gerne mit einer anderen Walart.
Mhm.
Und zwar mit den Buckelwalen. Die Buckelwale sind super neugierig, oberflächenaktiv. Sie sind der klassische Wal. Ich habe jetzt meine Walkuscheltiere nicht dabei. Im Auto hätte ich sie normal, nehme ich sie überall mit hin, um dann Leuten irgendwas über einen Wal zu erzählen und zu verdeutlichen. Die haben diese ganz langen Flossen, diese langen Brustflossen und auch diese Gesänge, diese bekannten. Also das sind Buckelwale. Ich war in Harvey Bay und es ist der bekannteste Ort oder der beste Ort eigentlich auf der Welt, um Buckelwale zu sehen.
Mhm.
Und da gibt es ein bestimmtes Verhalten, das nennt sich Mugging. Und es das bedeutet, dass die ganz nah ans Boot hinkommen. Sind super neugierig und teilweise berühren die sogar das Boot. Also ich hatte viele Begegnungen dort, wo ich einen Meter von dem Wal entfernt war. Und das ist total besonders, weil auch dort gibt es diese Regeln, dass man mindestens 100 Meter Abstand halten muss, außer die kommen eben näher.
Mhm.
Und deshalb ist es auch einer der wenigen Orte, wo ich sagen würde, da kann es sein, dass man mit Walen schwimmt und es eine gute Erfahrung für Mensch und Wal ist. Weil an anderen Orten ist es eben so, dass man dann den Walen auf die Pelle rückt und dann Schwimmer ins Wasser wirft. Und das ist nicht so gut für die Wale aus meiner Sicht. Und dort war es tatsächlich so, dass wir teilweise am Boot einfach so eine Leine hatten. Also wir waren auch nur einen Meter von unserem Boot entfernt.
Mhm.
Wir durften keine Flossen tragen, nicht schwimmen, uns nicht bewegen. Aber ich habe mich eben auf den Bauch gelegt, an dem Seil festgehalten, mit Taucherbrille und Schnorchel.
Mhm.
Und ja, ich hatte ein, zwei wirklich unglaubliche Momente da, wo ich dann eine Buckelwalkuh hatte, die unter uns durchgetaucht ist, immer wow. wieder. Und man wirklich so dem Wal ins Auge schauen konnte und auch gemerkt hat, wie feinfühlig die sind. Ich hatte ein paar Momente, wo ich dachte, jetzt berührt sie mich gleich, aber die gehen dann mit ihrer Flosse natürlich wieder rechtzeitig zurück. Aber es ist einer der wenigen Plätze, glaube ich, wo das respektvoll funktioniert und aber auch so wirklich Gänsehaut unglaublich mäßig. Es kommt mir immer noch ein bisschen unreal vor tatsächlich.
Einem Wal ins Auge schauen, das ist schon sehr besonders.
Total.
Ja, ja. Gab es da irgendwann mal eine Situation, in der du auch Angst hattest? Also ist es irgendwie auch gefährlich, sich in der Nähe von so großen Tieren aufzuhalten?
Also ich glaube grundsätzlich sollte man da nie den Respekt verlieren. Gerade auch die Delfine, die großen Tümmler, die werden 4-5 Meter lang. Und wir haben halt diese Ideen von Filmen und Büchern. Das sind unsere Kuscheltiere, unsere Freunde. Mhm. Und weder ein Hai ist jetzt dein Freund noch ein Wal, weil es sind einfach auch Raubtiere, es sind Wildtiere. Und ich glaube, dass so ein Wal dir jetzt nichts Böses möchte. Mhm. Also ich hatte nie einen Moment, in dem ich Angst hatte. Aber ich glaube auch, weil ich mit Menschen und Firmen gearbeitet habe, die auch wissen, was sie tun und da diesen Respekt auch haben. Also ich glaube, wenn man sich an Regeln hält, wenn man auch Biologinnen auf dem Boot hat, Menschen, die sich mit dem Verhalten der Tiere auskennen, dann gibt es aus meiner Sicht da keinen Grund, Angst zu haben. Aber wie mit allem in der Natur, egal ob das die Skipiste ist oder der Schnee oder das Meer, sollte man halt nicht den Respekt verlieren, glaube ich.
Es ist ja auch immer wieder in der Kritik, ne, das Whale-Watching. Wie sieht denn jetzt so nachhaltiges Whale-Watching aus? Also wenn ich jetzt in Urlaub fahre und das gerne machen möchte, worauf muss ich denn da achten bei diesen Anbietern, die es ja gibt?
Was an sich schon mal total gut ist, wenn man an einen Platz geht, der von sich aus schon Regeln hat, zum Beispiel die Azoren oder auch der Ort, an dem ich in Australien war, da gibt es von der Regierung aus eben schon Regeln, dass man 300 Meter entfernt von den Walen langsamer werden muss, dass man 100 Meter entfernt anhalten muss. Und es gibt eben auch begrenzte Anzahl von Booten und man braucht auch eine Lizenz, um Whale-Watching zu machen. Und ich glaube, das ist schon mal total gut, weil das bedeutet schon mal, okay, es gibt schon mal einfach Regeln, an die sich gehalten werden muss. Mhm. Und ansonsten glaube ich, dass es schön ist oder wichtig ist, dass die Bildung im Vordergrund steht, dass es im Vordergrund steht, dass man was über die Tiere lernt und dass natürlich das Personal gut ausgebildet ist, gerade die Menschen, die die Boote fahren, weil da ist es total wichtig, die Drehzahl vom Motor, wie nähere ich mich an? Man darf sich zum Beispiel nicht Walen den Weg abschneiden oder von vorne nähern in diesen Gebieten, in denen ich jetzt gearbeitet habe. Mhm. Und ich glaube, einmal vielleicht wohin zu gehen, wo es schon Regeln gibt und dann eben darauf zu achten, dass es auch im Vordergrund steht, Wissen weitergegeben zu bekommen. Und dann, glaube ich, auch seine eigenen Erwartungen ein bisschen anzupassen. Was schwierig ist heutzutage mit Instagram und allem. Dann hier sieht man ein Walvideo von mir, von Harvey Bay mit einem Buckelwal. Dann denkt man, okay, die sind jetzt immer einen Meter entfernt vom Boot. Und so ist es eben nicht. Also es ist kein Zoo, es ist keine Delfinshow, sondern ich glaube, wenn man sich dann auch darauf einstellt, es geht um einfach einen schönen Tag auf dem Meer. Ich meine, es ist sowieso schon wunderschön, auf dem Boot zu sein. Und dann, wenn man Glück hat, sieht man noch ein Tier, dann ist es, glaube ich, schon mal eine ganz gute Einstellung. Und ich glaube, so sollte das eben auch vermittelt werden.
Wie sehen denn jetzt deine weiteren Pläne aus? Also diesen Sommer fährst du im Rettungsdienst ein paar Wochen oder wie lange machst du das dann?
Genau, also ich bin jetzt aus Portugal gekommen und werde jetzt erstmal im August, September im Rettungsdienst sein und hier ein bisschen Familien- und Freundezeit tanken. Und dann mal schauen, der Herbst ist noch ein bisschen offen. Vielleicht nochmal nach Portugal, das ist ja so meine zweite Heimat mit Strand und Surfen. Ich merke so ein bisschen, ich habe unglaublich viel gemacht die letzten 2 Jahre. Ich war auf den Azoren, ich war in Australien, ich habe im Skigebiet gelebt, ich habe ein Buch geschrieben, ich habe das Buch veröffentlicht und ich war ehrlich gesagt ziemlich fertig einfach die letzten 2 Monate, weil es ist dann einfach doch anstrengend. Und dann ist es ja auch so, wenn man so große Träume hat und Ziele und dann lebt man die und dann erreicht man die, dann kommt man auch immer wieder an einen Punkt, oder so ist es zumindest bei mir, wo man sich fragt, okay, was kommt denn jetzt als nächstes? Was ist denn jetzt hier noch der nächste Berg, den man erklimmen kann? Was soll denn jetzt kommen? Und ich glaube, deshalb ist es gerade für mich ganz gut, einfach mal durchzuatmen, mal sacken zu lassen, zu verarbeiten. Und es ist jetzt mein Sommer- und Herbstplan. Und ich wünsche mir sehr, in die Antarktis zu gehen. Das ist eins meiner großen Ziele.
Einfach da eine Expedition mitzumachen.
Nee, zu arbeiten natürlich.
Arbeiten. Ah, und was willst du da machen?
Ich würde gerne als Expedition Guide arbeiten und Marine Mammal Lecture, Vorträge halten über Wale und Delfine eben, mhm, und Expeditionen begleiten. Vielleicht auch noch als First Responder, also auch medizinisch noch ein bisschen mitbetreuen. Mhm. Das heißt, mein nächster Traumjob ist in der Antarktis für 3 bis 4 Monate. Und mal gucken, vielleicht klappt es ja schon nächsten Winter. Ich bin auf jeden Fall fleißig am Bewerben, fleißig am Zertifikate sammeln hier, mhm, Feuertraining auf dem Meer und Bootsscheine, weitere und so. Aber mal gucken, es ist nicht so leicht, da reinzukommen, aber es wäre auf jeden Fall ein Ziel. Und wenn nicht, dann findet sich bestimmt was anderes Cooles und dann wird die Antarktis noch mal ein bisschen nach hinten verschoben.
Marlina, ich glaube fest an dich.
Dankeschön.
Aber wirklich, danke dir sehr, dass du heute da warst und wünsche dir bei allem, was du vorhast in deinem Leben, wirklich alles Gute und viel Glück.
Danke dir, ja, cool, dass wir geredet haben. Und danke, dass ich da sein durfte.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.